Herzlich willkommen bei Lora München, zu hören Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92,4 und im Kabel auf der 96,75. Außerdem hören Sie Lora München 24 Stunden im Internet-Livestream unter www.lora924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+. Sie hören jetzt eine Stunde Lora International, diesmal wieder mit der internationalen Menschenrechtsorganisation FIRN, dem Food First Information and Action Network. Have you ever had a bottle of food? Come on, you welcome to journal mood. Have you ever had a bottle of FIRN action? It's based on a network connection. This ride doesn't include land and sea. Which go for field basic needs. Unternehmen und Menschenrechte. Eine Sendung der FIRN-Gruppe München. Have you ever had a bottle wrap of food? Come on, you welcome to journal mood. Have you ever had a bottle FIRN action? It's based on a network connection. This ride doesn't include land and sea. Which go for field basic needs.
Menschenrechtsverletzungen stellen im globalen Wirtschaftssystem keine Ausnahme dar. Unternehmensgewinne resultieren häufig aus menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen und niedrigen Umweltstandards. Wenn Unternehmen im Ausland die Rechte von Arbeiterinnen und Arbeitern verletzen, die lokale Bevölkerung von ihrem Land vertreiben oder Schäden für Umwelt und Gesundheit der Menschen verursachen, bleibt dies häufig jedoch ohne Folgen für sie. Die Betroffenen finden weder vor Ort noch in den Heimatländern der Unternehmen Rechtsschutz.
Täglich kommt es in den Ländern des Südens zu Landgrabbing und gewaltsamen Vertreibungen. Folgen sind Armut und Hunger. Beteiligt sind auch deutsche Investoren und Unternehmen, meist über verschachtelte Finanzierungen, Tochterfirmen oder Zulieferer. Die Betroffenen finden weder vor Ort noch bei uns Rechtsschutz oder Wiedergutmachung.
Pestizidanwendungen ohne Schutzkleidung sind keine Seltenheit. Schwere gesundheitliche Probleme, oftmals mit Todesfolge, sind die Konsequenz. 99% der Vergiftungen ereignen sich in Ländern des Südens. Auch dies bleibt bei den Unternehmen ohne Konsequenzen.
Beim Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch starben mehr als 1000 Menschen. Für die beteiligten Firmen hatte die Katastrophe keine rechtlichen Konsequenzen. Schwerwiegende Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen sowie deren Vertuschung sind in der globalen Textilbranche gängige Praxis und werden von Abnehmerfirmen regelmäßig geleugnet.
Seit einiger Zeit existieren Initiativen, die sich dafür einsetzen, dass Unternehmen für ihre direkten und indirekten Auslandsaktivitäten stärker in menschenrechtliche Haftung genommen werden können. Auch hier werden wir in der folgenden Sendung berichten. Kernidee der Menschenrechte war es stets, auf nationaler und internationaler Ebene Institutionen zu schaffen, die Menschenrechte nicht nur einfordern, sondern auch zunehmend durchsetzen können.
Im Folgenden sollen anhand zweier Beispiele aus der FIRN-Arbeit in Afrika und Lateinamerika die Zusammenhänge zwischen unternehmerischen Aktivitäten und Menschenrechtsverletzungen aufgezeigt werden. Anschließend widmen wir uns der Frage, wie durch verbindliche rechtliche Regelungen unternehmerische Aktivitäten auch und gerade außerhalb der eigenen Landesgrenzen besser kontrolliert werden können.
Das erste Beispiel aus der FIRN-Arbeit kommt aus Afrika. Arne Klevenhusen von FIRN München kann uns dazu Genaueres sagen. Arne, FIRN begleitet ja schon seit langer Zeit einen Vertreibungsfall in Uganda. Was ist damals passiert? Kannst du uns die Situation noch mal schildern?
Ja, nachdem im Moment hier wieder viel los ist, ist es sehr günstig, diesen Fall einfach noch mal im Gesamten in den Blick zu nehmen. Der verfolgt uns nämlich schon seit August 2001. Ja, da sind etwa 4000 Menschen vertrieben worden in der Region Mubende in Uganda, weil auf ihrem Grund und Boden eine Kaffeeplantage entstehen sollte. Die sogenannte Cavalry Plantation, Und diese Plantage oder das Unternehmen, was diese Plantage dort betreibt, ist seinerseits eine Tochterunternehmen eines deutschen Unternehmens, nämlich der Neumann-Kaffee-Konzerngruppe. Und das Ziel war eigentlich, dort mal eine nachhaltige Plantage zu errichten. Aber es haben halt dummerweise da noch Leute gewohnt und deswegen wurden die vertrieben. Fian hat, als sie die ersten Nachrichten davon bekommen haben, gleich die erste Briefaktion gestartet an den Präsidenten von Uganda, hat ganz konkret schon Nothilfe gefordert. Natürlich, dass das Land zurückgegeben werden soll, dass Schadensersatz geleistet werden soll, dass die Grundschule wieder geöffnet werden soll. Also das waren alles Dinge, die dann gleich im Fokus standen. Und ein Jahr später wurde dann auch offiziell ein Prozess eingereicht, eine Klage eröffnet und die läuft im Prinzip bis heute. Dann wurden noch eine Briefaktion gestartet, was man halt so zur klassischen Menschenrechtsarbeit dazu so macht. Und dann ging es noch darum, dass die Vertriebenen teilweise auf der Plantage dann gearbeitet haben, weil sie gar keine andere Möglichkeit hatten, sich irgendwie ein Einkommen zu verschaffen. Da waren dann wieder die Löhne viel zu tief. Sie waren unter dem Mindestlohn zunächst von Uganda. Also das waren alles die Themen, die dann aufkamen. Dann gab es erste Recherchereisen vor Ort von vielen Mitarbeitern. Dann kamen auch zwei Sprecher der Vertriebenen nach Europa, beziehungsweise zunächst auch nur nach Deutschland, haben hier mit Abgeordneten gesprochen, mit dem Auswärtigen Amt, mit der Presse, haben auch durchaus Interesse geerntet. Aber es ist trotzdem nichts vorangekommen zunächst mal.
Mhm. Warum ist es denn bis heute so schwierig für die Vertriebenen, ihre Rechte durchzusetzen?
Ja, das sind natürlich verschiedene Gründe, die man aus anderen Zusammenhängen auch kennt. Gerichtsprozesse werden erstmal nach klassischer Manier, also hier ist es geradezu lehrbuchhaft, wie hier der Gerichtsprozess immer wieder verschoben, verschleppt wurde, unter ganz unterschiedlichen Umständen. Dann erschien mal die eine Prozesspartei nicht, dann mal der Staatsanwalt nicht, dann verschwinden plötzlich Akten. Dann sagen die Anwälte der Plantage plötzlich, ja, die drei Vertreter von den Vertriebenen, die erkennen wir nicht an, die repräsentieren gar nicht alle. Dann muss plötzlich ein Richter ausgewechselt werden oder seine Kompetenz wird generell angezweifelt, wieder von den Anwälten. Oft ist es passiert, dass die Prozessparteien angereist sind und dann erst dort, als sie in Kampala angekommen sind, beim Hohen Gericht erfahren haben, dass der Prozess doch wieder vertagt wurde. Also sie hatten wirklich Kosten und Mühen auf sich genommen und wurden dann wieder vertröstet und weggeschickt. Also das waren so diese Ebene, sage ich mal. Dann sind natürlich Sprecher der Vertriebenen definitiv drangsaliert worden. Der eine ist der Haupt, der Peter Kajira heißt der, der ist eigentlich ein Schulleiter dort. Der ist mal verhaftet worden einfach für ein paar Monate. Man hat ihm vorgeworfen, er hätte irgendwelche Schulgelder veruntreut. Das konnte man überhaupt nicht aufrechterhalten und musste ihn dann tatsächlich nach ein paar Monaten wieder freilassen. Aber das sind natürlich alles Dinge, die Druck verursachen. Das Gericht hat immerhin irgendwann mal anerkannt zu sagen, ja, es hat eine Vertreibung stattgefunden und die Neumann-Kaffee-Gruppe hat darauf gleich reagiert und gesagt, aber wir können da überhaupt nichts dafür. Wir wussten davon nichts, wir kamen dahin und das Land war frei. Auch das ist sehr unwahrscheinlich, dass es wirklich so ist. Und die dritte Ebene ist noch die, dass es einfach Streitigkeiten um das Land selber, also um die richtige Vermessung auch gibt. Der Verdacht, dass sich da die Plantage einfach auch noch wesentlich weiter ausgebreitet hat, als es ursprünglich mal vorgesehen war, der erhärtet sich. Man sucht nach weiteren Besitzurkunden, die teilweise uralt sind, nach alten Kaufverträgen. Und in so einem Land wie Uganda, wo das ganze Grundbuchsystem nicht so komplett durchorganisiert ist und klar und transparent wird das natürlich, ist es besonders schwierig.
Wie ging das Ganze dann weiter? Welche Erfolge oder welche Misserfolge gab es in den folgenden Jahren?
Ja, Briefaktionen folgen, öffentliche Aktionen, Straßentheater, auch hier bei uns in Deutschland, Mahnwachen vor der ugandischen Botschaft. Es wurden natürlich bestimmte Beschwerdestellen auch mal kontaktiert. Es gibt zum Beispiel eine sogenannte nationale Kontaktstelle für die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen. Das klingt komplizierter, als es ist. Das ist eine Abteilung eigentlich des Wirtschaftsministeriums, zuständig für die Außenwirtschaftsförderung. Das hat nichts gebracht. Die haben gesagt, das ist alles gar nicht so schlimm. Es gab dann 2013 tatsächlich ein erstes Gerichtsurteil. Also wie viel? 12 Jahre später, nach der Vertreibung, ein erstes Gerichtsurteil, wo eine Entschädigung ausgesprochen wurde. Aber komischerweise musste nicht das Unternehmen diese Entschädigung bezahlen, laut diesem Urteil, sondern deren Anwälte, auch nicht die Regierung. Und die Anwälte sind natürlich sofort in Berufung gegangen, sodass das Urteil auch zunächst mal nicht umgesetzt wurde. Interessant ist dann, 2 Jahre später, 2015, ist vor dem UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale, kulturelle Rechte auch ein Urteil ausgesprochen worden. Die müssen ja alle 5 Jahre eigentlich alle Staaten ihren Staatenbericht vorlegen, wo sie die Situation der Menschenrechte in ihrem Land darstellen. Und der Ausschuss bekommt dann diese Informationen, bekommt natürlich Parallelberichte von Nichtregierungsorganisationen, natürlich auch von FIAN. Und die sprechen dann abschließende Bemerkungen aus und äußern sich da sehr besorgt und fordern die Regierung auf, hier die Vertriebenen wieder in ihre Rechte zu bringen, notfalls auch durch Einstellung von mehr Richtern, wenn einfach die Verschleppung sonst nicht vermieden werden kann. Auch der Frauenrechtsausschuss der Vereinten Nationen hat sich diesen ganzen Forderungen 2 Jahre später noch angeschlossen. Und wie gesagt, die Vertreter der ugandischen Botschaft in Berlin haben auch noch mal diese Forderungen von der Zivilgesellschaft überreicht bekommen.
Und wie ist heute die aktuelle Situation?
Ja, jetzt ist wieder ein bisschen was passiert in diesem Jahr, also im positiven wie im negativen Sinne. Zum einen spürt man schon so ein bisschen Auswirkungen offensichtlich des Klimawandels in Uganda. Das häufen sich da die Anzeichen. Also auch für die Vertriebenen ist es sehr schlimm, dass dieses Jahr sehr viel Regen ausgeblieben ist. Man muss sich ja vorstellen, dass die irgendwo hausen, teilweise am Straßenrand, in irgendwelchen improvisierten Behausungen, nach wie vor auch auf der Kaffeeplantage auch arbeiten müssen. Also eine sehr improvisierte Situation mit sehr viel Hunger auch. Trotzdem hat das Gericht dieses Jahr mal wieder zumindest eine Mediation angeordnet und gesagt, wir wollen nochmal alle beteiligten Parteien hören. Und das hat FIAN zum Anlass genommen, eine Briefaktion zu starten, die auch immer noch läuft, die man auch runterladen kann auf unserer Homepage und sich daran beteiligen kann. Und sowohl an die Neumann-Kaffee-Gruppe als auch an unser Auswärtiges Amt, an den Außenminister, geschrieben, dass die sich jetzt beide bitte noch mal stärker in diese Mediation einbringen sollen, damit hier endlich mal ein für die Vertriebenen auch annehmbares Urteil gesprochen wird. Das Auswärtige Amt hat darauf auch geantwortet, hat gesagt, ja, das ist Ihnen sehr wichtig, wir beobachten diesen Prozess auch. Aber Sie haben sich trotzdem sehr im Allgemeinen gehalten. Sie haben die konkreten Dinge nicht beachtet in Ihrem Antwortschreiben. Sie haben zum Beispiel auch nicht darauf hingewiesen, ob Sie irgendwelche Empfehlungen des UN-Ausschusses tatsächlich beherzigen. Sie haben behauptet, dass vor allem die ugandische Regierung verantwortlich für diesen ganzen Vorgang sei, aber das stimmt schlicht und einfach nicht. Es ist einfach auch so, dass das Unternehmen selbst dafür verantwortlich ist. Am 10. September hat es ein Gespräch gegeben vor Ort nochmal und da hat die Staatsanwaltschaft zumindest mitgeteilt, dass der Staat zu einer finanziellen Entschädigung bereit sei. Von einer bestimmten Höhe wurde da überhaupt noch nicht gesprochen. Und sie werden aber die Vertriebenen demnächst darüber informieren. Aber diese Information ist bis heute immer noch nicht aufgetaucht, sodass auch jetzt schon wieder dieser Mediationsprozess offensichtlich auch schon wieder länger dauert als eigentlich geplant. Und deswegen ist es nach wie vor wichtig, dass von außen der Druck kommt und dass auch möglichst viele Leute an diesen Briefaktionen entweder online mitmachen oder eben auch diese Briefe runterladen und per Post verschicken.
Herzlich willkommen bei LoRa München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der FIAN-Gruppe München, heute zum Thema Unternehmen und Menschenrechte.
Das zweite Beispiel aus der FIAN-Arbeit, das die Zusammenhänge zwischen unternehmerischen Aktivitäten und Menschenrechtsverletzungen aufzeigt, ist ein Fall aus Paraguay.
Der Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen gibt dem paraguayischen Staat die Schuld an schweren Pestizidvergiftungen durch den Einsatz verbotener Agrochemikalien in Sojaplantagen. Es handelt sich um die erste derartige Entscheidung des Ausschusses.
Das UN-Gremium fordert Paraguay auf, die Verantwortlichen strafrechtlich zu verfolgen, die Opfer vollständig zu entschädigen und den Beschluss des Ausschusses in einer Tageszeitung mit hoher Auflage zu veröffentlichen. Zudem muss Paraguay innerhalb von 180 Tagen eine Untersuchung des Pestizideinsatzes im Land einleiten, mitsamt der dadurch verursachten Kontamination von Wasser, Böden und Lebensmitteln sowie der Vergiftung von Menschen.
Jährlich kommen in Paraguay rund 60 Millionen Liter Agrochemikalien zum Einsatz. Im vorliegenden Fall verwendeten zwei Unternehmen laut dem UN-Bericht mindestens zwei in Paraguay verbotene Produkte, Aldrin und Lindan. Paraguay ist weltweit der viertgrößte Exporteur von überwiegend genmanipuliertem Soja. Besonders an der Grenze zu Brasilien und im östlichen Teil des Landes expandiert der Sektor stark. Immer wieder kommt es hierdurch zu Vertreibungen, Waldrodungen und Vergiftungen.
Die Geschädigten leben etwa 120 Kilometer von der brasilianischen Grenze entfernt. Noch in den 90er Jahren galt die Region als Naturparadies. Eine brasilianische Firma hatte dort 2005 eine Sojaplantage angelegt, in der Traktoren und Kleinflugzeuge massiv Agrochemikalien sprühten. Einer der Betroffenen, Ruben Portillo, war 2011 im Alter von 26 Jahren an einer Vergiftung verstorben.
Seine Hinterbliebenen sowie weitere Geschädigte hatten mit Unterstützung von FIAN und weiteren lokalen Nichtregierungsorganisationen zunächst eine Verfassungsbeschwerde gegen vier paraguayische Ministerien und Behörden eingereicht. Das Verfassungsgericht urteilte, dass der Staat seiner Verpflichtung zum Schutz der verfassungsmäßigen Rechte auf Gesundheit, Unversehrtheit und ein gesundes und ökologisches Umfeld nicht nachgekommen ist. Da Paraguay dem illegalen Pestizideinsatz weiterhin kein Ende bereitete, reichten die Betroffenen Beschwerde beim UN-Menschenrechtsausschuss ein. FIAN und weitere Unterstützer begleiteten den Fall durch Öffentlichkeitsarbeit.
Der UN-Ausschuss kommt nun zu dem Ergebnis, dass die Plantagenbetreiber systematisch die nationalen Umweltvorschriften missachteten. Paraguay habe keine angemessenen Kontrollen illegaler Aktivitäten vorgenommen, obwohl der hohe Pestizideinsatz eine vorhersehbare Bedrohung für das Leben der Opfer darstellte. Daher erklärt der Ausschuss, dass es sich um eine Verletzung des Rechts auf Leben und des Rechts auf Privatleben, Familie und ein Zuhause handelt. Ein Wiederholungsfall müsse ausgeschlossen werden.
Helene Tigruja, Mitglied des Menschenrechtsausschusses, meint, dies ist ein historisches Urteil für die Anerkennung von Menschenrechten in Zusammenhang mit Umweltschäden, die vom Agrobusiness verursacht werden. Hunderte ähnlicher Fälle auf der ganzen Welt könnten uns zur Prüfung vorgelegt werden. Das in Genf ansässige UN-Komitee setzt sich aus 18 internationalen Menschenrechtsexperten zusammen.
Dieser Beschluss ist die erste UN-Entscheidung, die sich auf die im vergangenen Dezember verabschiedete UN-Kleinbauernerklärung bezieht. La Via Campesina und FIAN hatten sich über viele Jahre hinweg für diese Erklärung engagiert. Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, die einen Großteil der weltweiten Lebensmittel produzieren, leiden am meisten Hunger, weshalb ihre Rechte besonders in den Blickpunkt des internationalen Menschenrechtsschutzes gestellt werden müssen.
Inzwischen gibt es Initiativen, die versuchen wollen, sowohl mit den Mitteln nationaler als auch internationaler Gesetzgebung Unternehmen stärker für ihre eigenen Aktivitäten im Ausland als auch die ihrer Tochterunternehmen und Zulieferer in die Pflicht zu nehmen. FIAN setzt sich im Rahmen der sogenannten Treaty Alliance für ein völkerrechtliches Abkommen ein, welches den Vorrang von Menschenrechten vor Investoreninteressen festschreibt. Außerdem unterstützt FIAN die Initiative für ein sogenanntes Lieferkettengesetz in Deutschland nach dem Vorbild anderer Länder wie Frankreich. Wir haben hierzu Philipp Miemkes von FIAN Deutschland befragt. Er ist uns jetzt am Telefon zugeschaltet. Hallo Philipp, du hast dich ja länger mit dieser Thematik beschäftigt. Es existiert ja seit 2014 schon eine Arbeitsgruppe des UN-Menschenrechtsrates, die diesen Gesetzesentwurf entwickeln soll, der dann dazu führen soll, dass die Unternehmen für ihre Handlungen und für die menschenrechtlichen Auswirkungen ihrer Aktivitäten auch im Ausland stärker in die Haft oder haftbar gemacht werden sollen als bisher. Worum geht es denn da zum Beispiel? Um welche Art von Rechtsverletzungen und warum ist das nicht schon längst juristisch geregelt?
Ja, letzteres, das fragen wir uns natürlich auch. Das geht natürlich auf den Druck der Lobbyverbände der Wirtschaft zurück. Also es geht darum, dass auch deutsche Konzerne oftmals mitverantwortlich sind für Menschenrechtsverletzungen oder für Umweltzerstörungen im Ausland. Denken wir da an den Textilbereich, an die Arbeitsbedingungen oder an den Agrarsektor oder an den Rohstoffabbau. Das sind ja oftmals katastrophale Arbeits- und Umweltbedingungen vor Ort. Das Problem ist, dass das aktuelle Rechtskonstrukt so ist, wir haben hier eine Firma in einem Land des Nordens, die hat eine Tochterfirma im Land des Südens und auch wenn die inhaltlich komplett weisungsgebunden ist, auch wenn die 100% ihres Gewinnes abführt, dann ist das rein juristisch keine Verbindung zwischen dieser Tochterfirma und der Mutterfirma, sodass wenn es zu Arbeitsschutzverletzungen kommt, wenn es zu Menschenrechtsverletzungen kommt, keine Klagen gegen die Mutterfirma möglich sind. Man muss immer auf den Gerichtsweg im Gastland sozusagen vertrauen und das ist natürlich in vielen Ländern des Südens ist dort kein wirklicher rechtlicher Schutz gegeben. Das ist leider die Realität und deswegen sind Hunderttausende von Opfern solcher Menschenrechtsverletzungen halt im Regen stehen geblieben. Und diese Arbeitsgruppe möchte diese rechtliche Lücke, die eigentlich schon seit den 70er Jahren diskutiert wird, also wir reden nicht von einem neuen Problem, sondern schon seit den 70er Jahren werden diese Probleme diskutiert. Es soll die Staaten verpflichten, Unternehmen gesetzlich zur Achtung der Menschenrechte im In- und Ausland zu verpflichten, und zwar gesetzlich. Und es soll den Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen den Zugang zu Gerichten erleichtern. Wie gesagt, es kann ein Betroffener von einem Fabrikbrand oder von Vertreibungen im Agrarbereich aus Brasilien oder Bangladesch oder Sambia kann die Mutterfirma in Deutschland oder USA nicht verklagen. Und diese Lücke soll dieser UN-Treaty schließen.
Und das gilt dann nicht nur für Tochter-Mutter-Firmen sozusagen, sondern wohl auch für Zuliefererbeziehungen. Da soll ja eigentlich eine ähnliche Beziehung hergestellt werden, wenn ich das recht sehe.
Auch dort, das ist eine etwas schwachere Verbindung, also die stärkste Verbindung ist natürlich zwischen Tochterfirmen und Mutterunternehmen, aber auch für Lieferketten soll natürlich eine Achtung der Menschenrechte gesetzlich vorgeschrieben werden, das ist richtig.
Ja, jetzt sind ja doch auch schon 5 Jahre vergangen, seit diese Arbeitsgruppe das erste Mal sich zusammengesetzt hat. Was ist denn in der Zeit jetzt schon passiert? Gibt es denn schon Ergebnisse, wo man sagen kann, da gibt es schon so Erkenntnisprozesse und Teilerfolge?
Ja, es hat ja nun schon 5 Jahre Sitzungen dieser Arbeitsgruppe gegeben. Daran beteiligen sich immerhin 60 Staaten. Und jetzt bei der jüngsten Versammlung oder Verhandlung, da waren rund 200 Menschenrechts- und Umweltorganisationen aus aller Welt dabei. Blockieren und nicht anwesend sind weiterhin die USA, die meisten westlichen Länder. Die EU hat bis jetzt auch diesen Treaty-Prozess mehr oder weniger blockiert mit aus unserer Sicht ziemlich fadenscheinigen Begründungen. Aktuell ist die Begründung, dass man erst nach Neubesetzung der EU-Kommission sozusagen entscheiden könnte über diesen Prozess. Das ist natürlich hanebüchen, weil bei ganz vielen anderen Verfahren, denken wir an das Mercosur-Abkommen jetzt vor wenigen Monaten oder an die jetzt zeitgleichen Verhandlungen in Wien über einen Investitionsgerichtshof, wo es um Klagemöglichkeiten für Firmen ging, da hatte die EU durchaus eine Position und eine Delegation. Also das ist ziemlich vorgeschoben, das ist eigentlich ziemlich blamabel, diese Argumentation. Trotzdem ist vor Ort ja schon einiges passiert. Also es gab mittlerweile schon 2 Entwürfe dieses Menschenrechtsabkommens oder es gab einen Vorentwurf und jetzt den ersten Entwurf dieses Abkommens. Es ist kein Gesetz, wie wir eingangs sagten, sondern ein menschenrechtlich bindendes Abkommen zwischen den Staaten. Das soll dort ratifiziert werden. Und diesen ersten vollständigen Entwurf, den haben jetzt in der letzten Woche die Vertreter von, wie gesagt, 60 Staaten und 200 Organisationen, die UN beraten, in Genf diskutiert. Also es ist nicht so, dass da nur geredet wird, sondern es wird schon sehr konkret und es geht schon um konkrete Abstimmung dieser Konvention.
Ja, du hast gerade die EU erwähnt, dann nehme ich an, in dem Rahmen ist auch die Bundesregierung in irgendeiner Weise beteiligt. Wie hat die sich bisher positioniert?
Ja, das ist leider auch eine Blockadehandlung und aus meiner Sicht auch blamabel. Also die Bundesregierung schiebt immer die EU vor. Also die sagen dann, ja, wir können ja nicht aktiv werden ohne eine EU-Position. Hinter den Kulissen aus Brüssel hören wir aber immer, dass in Brüssel gerade die Bundesregierung auf Druck der Lobbyverbände diesen Prozess blockiert und verhindert, wo sie nur kann, während andere Länder wie Spanien oder Frankreich sich durchaus an diesem Prozess beteiligen und durchaus eine aktive Rolle auch der EU wünschen. Also das widerspricht auch diesem angeblichen Engagement für den Multilateralismus, was wir ja aus dem Außenministerium von dem Außenminister Maas in letzter Zeit immer hören. Und da wird Deutschland einfach seiner Rolle und seiner Verantwortung nicht gerecht. Also ich will mal daran erinnern, dass Deutschland aktuell Mitglied im UN-Sicherheitsrat ist und jetzt auch gerade wieder in den Menschenrechtsrat gewählt wurde und Deutschland als ein gewichtiges westliches Land dort eine fast oder eine mitentscheidende Rolle hat. Und dieser Verantwortung wird Deutschland nicht gerecht.
Stichwort aktuell. Nun ist ja gerade wieder eine neue Verhandlungsrunde am Laufen. Sind da schon Ergebnisse durchgesickert sozusagen?
Ja, also die ist am letzten Freitag beendet worden, diese fünfte Verhandlungsrunde. Also wie gesagt, 5 Jahre laufen das jetzt und zwischendurch gibt es viele Konsultationen und Entwürfe und dann einmal im Jahr, immer im Oktober, tritt dann diese große Verhandlungsrunde zusammen. Dort wurde dieser erste Entwurf, wie gesagt, intensiv mit Völkerrechtsexperten diskutiert, auch von Vieren, also von unserem Dachverband. Wir haben ja ein Büro in Genf, war eine Völkerrechtsexpertin dabei. Und es gab jetzt eine Abschlusserklärung, die jetzt etwas wegweisender war, als was wir in den letzten Jahren hatten. Also bis 30. November, also recht schnell, sollen die Staaten nun schriftliche Vorschläge einreichen. Das haben sie jetzt mündlich getan in der letzten Woche und jetzt bis 30. November sollen sie ja schriftlich präzisieren. Dann soll es bis Ende des Jahres, also alles recht flott, eine erste Überarbeitung dieses ersten Entwurfs geben, der dann wiederum von den Staaten kommentiert werden kann, sodass bis spätestens nächsten Juni der überarbeitete Vertrag vorliegt. Und diesem Vorgehen hat jetzt erstmalig in den letzten 5 Jahren auch die EU zugestimmt. Also das ist jetzt der erste kleine Trippelschritt, den die EU gemacht hat. Und wir hoffen, dass jetzt endlich mal ein ernsthaftes Bekenntnis zu diesem Prozess jetzt folgt, weil es ist natürlich so, die USA sind aus dem Menschenrechtsrat sowieso ausgeschieden und mit der Trump-Regierung kann man da natürlich gar nichts erhoffen. China und Russland blockieren das sowieso, die sind gegen solche Prozesse. Das heißt, mit den Ländern des Südens, die diesen Prozess angestoßen haben, also es war eine Initiative von Ecuador und Südafrika und anderen Ländern des Südens, die könnten natürlich mit einer Mehrheit dieses Vertragswerk entscheiden oder durchbekommen. Aber das hat natürlich letztlich diplomatisch und völkerrechtlich wenig Durchschlagskraft, wenn nicht die großen Player aus dem Norden auch mitmachen, wenn die Industriestaaten sich dem komplett verweigern, dann hat das natürlich am Ende wenig Gewicht. Und die EU hat da eine wirklich entscheidende Rolle. Wie gesagt, USA und China kann man in Menschenrechtsfragen jetzt sowieso hintanstellen, bleiben eigentlich die EU und die müssen ihrer Verantwortung wirklich endlich gerecht werden. Es kommt wirklich auf die EU an jetzt.
Ja, und jetzt erfährt man ja auch seit diesem Jahr eigentlich, dass es noch eine zweite ähnlich laufende Initiative gibt, die allmählich Fahrt aufnimmt. Das ist immer mehr von einem sogenannten Lieferkettengesetz die Rede, was nach vorne gebracht werden soll. Das klingt natürlich jetzt sehr ähnlich. Ist es das Gleiche oder wo ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen dem UN-Treaty?
Das ist erstmal eine ganz andere Ebene. Das eine ist ja ein völkerrechtlicher Vertrag, der global gelten soll. Das wäre der Binding Treaty, von dem wir gesprochen haben. Und das die Kampagne für ein Lieferkettengesetz, die wir als Vier unterstützen, da geht es um ein deutsches, also ein Gesetz, was die Bundesregierung verabschieden soll, um die deutschen Unternehmen zu einer Beachtung der Menschenrechte in der Lieferkette zu verpflichten und auch Klagemöglichkeiten einzuräumen. Also es wäre sozusagen ein Teil der Umsetzung des Binding Treaty auf nationale Ebene. Also insofern sind die tatsächlich miteinander verwandt, sagen wir mal. Es sind halt verschiedene Ebenen und andere Länder, Frankreich hat ja so ein Lieferkettengesetz vor 2 Jahren verabschiedet. Ähnliche Initiativen gibt es auch in der Schweiz. Also das ist in Europa in verschiedenen Ländern aktuell und Deutschland hinkt, wie bei den meisten solcher Prozesse doch stark hinterher zurück und deswegen gibt es seit diesem Herbst diese breite Kampagne von Menschenrechtsorganisationen, Umweltverbänden, Hilfsorganisationen für dieses deutsche Lieferkettengesetz.
Ja, wenn jetzt interessierte Bürger und Bürgerinnen aus der Zivilgesellschaft jetzt so diese beiden Prozesse in den Blick nehmen und das in irgendeiner Weise auch beides unterstützen möchten, wie können sie das tun und was ist da demnächst noch geplant, um diese beiden Prozesse voranzubringen?
Ja, wir von Vieren zum Beispiel haben eine Unterschriften- und Postkartenaktion zum Treaty am Laufen und da ist Unterstützung immer hilfreich. Da kann man bei uns auf der Website vieren.de die entsprechenden Listen runterladen oder uns einfach eine E-Mail schreiben, dann können wir die auch gerne per Post zusenden. Das Gleiche gilt natürlich für das Lieferkettengesetz. Da gibt es eine eigene Website und dort gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Unterschriften abzurufen oder Veranstaltungen lokal durchzuführen. Das ist natürlich immer sinnvoll. Und ansonsten ist es das Klein-Klein, was wir halt immer in der Arbeit haben. Also man kann Briefe an die Bundesregierung schreiben, man kann die lokalen MdBs anschreiben, man kann Veranstaltungen mit den Initiatoren des Lieferkettengesetzes machen und da vielleicht die lokalen MdBs oder Kandidatinnen und Kandidaten einladen. Halt das Klein-Klein der politischen Auseinandersetzung.
Gut, vielen Dank. Dann hoffe ich, dass das viele Hörerinnen und Hörer jetzt mitbekommen haben und sich entsprechend weiter informieren und diese Kampagnen mit unterstützen. Danke für die ausführlichen und kompakten Informationen.
Ja, vielen Dank nach München.
Herzlich willkommen bei LoRa München 92.4 zu einer Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der Vierengruppe München, heute zum Thema Unternehmen und Menschenrechte. Wie jedes Mal hören Sie im zweiten Teil der Sendung aktuelle Nachrichten und Aktionen, die sich auf das Menschenrecht auf Nahrung beziehen.
Anhaltende Menschenrechtsverletzungen an indigenen Völkern in Paraguay. Anlässlich des Internationalen Tages der indigenen Völker wies FIAN Deutschland auf die besorgniserregende Situation vieler indigener Gemeinschaften im paraguayischen Chaco hin. Deren individuelle und kollektive Rechte, darunter das Recht auf Nahrung, systematisch verletzt werden.
Der paraguayische Chaco nimmt den gesamten Westen und Norden des Landes ein und wird seit langem für Viehzucht genutzt. Seit einigen Jahren erobert aber auch die Agrarindustrie das Gebiet für den Anbau von Sojamonokulturen, meist Gensoja, mit gravierenden Auswirkungen auf die Umwelt und die indigenen Völker, die dort leben. Zwischen 2001 und 2017 wurden gut 4 Millionen Hektar Wald abgeholzt. Das ist etwa ein Fünftel der Gesamtfläche des Chaco.
Die Savoya-Maja kämpfen seit Anfang der 1990er Jahre für die Rückgabe ihres traditionellen Gebiets. Obwohl der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte bereits im März 2006 den Staat Paraguay verurteilte, innerhalb von 3 Jahren 14.404 Hektar Land an die Savoya-Maja zurückzugeben, ist ihr Kampf um ihr Land noch nicht endgültig gewonnen. So versuchte der deutsche Großgrundbesitzer Heribert Rödel, die Rückgabe durch immer neue Prozesse zu blockieren. 2014 wurde der unrechtmäßige Besitzer Rödel schließlich enteignet und die im Urteil angeordneten Zahlungen wurden kürzlich geleistet. Allerdings stehen die Ausgabe kollektiver Landtitel sowie die Ausstellung gültiger Ausweisdokumente noch aus.
Das Recht auf Nahrung ist zudem gefährdet, da die Gemeinden in extrem prekären Umständen leben. Sie haben kein fließendes Wasser und keinen Anschluss an das Strom- und Transportnetz. In seinem Urteil fordert der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte die Einrichtung eines wirksamen Mechanismus zum Schutz von indigenem Land im paraguayischen Rechtssystem. Das ist eine grundlegende Kritik des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte an einem Staat, der bis heute koloniale Kontinuität wahrt in Form unrechtmäßiger Eigentumstitel von Großgrundbesitzern.
Die Aufforderung zur Dekolonialisierung des Landrechts wird jedoch von der Regierung beständig ignoriert. Vor diesem Hintergrund bedeuten die rechtlichen Anerkennungen der Forderungen der indigenen Gemeinschaft und die teilweise Umsetzung des Urteils einen Fortschritt im Kampf um die Wiederaneignung von indigenem Land zugunsten einer selbstbestimmten Nahrungsproduktion.
FIAN Deutschland begleitet zusammen mit FIAN Paraguay und der Lokalgruppe in Hamburg sowie mit der paraguayischen Menschenrechtsorganisation Tierra Viva den Kampf der indigenen Völker in Paraguay für ihre Rechte seit mehreren Jahren. Aufgrund des internationalen Drucks, auch seitens von FIAN, bewegten sich paraguayische Justiz und Politik. Die indigene Gemeinschaft erhielt ihr Land formal zurück. Die Savoya-Maja leben heute auf ihrem Land, bauen ihre Häuser wieder auf und bearbeiten ihre Felder.
Die Lokalgruppe Vieren Hamburg hat durch viele Besuche und Veranstaltungen, Gespräche mit den Politikerinnen und Politikern in Berlin, Kontakte mit Parlamentariern und Ministerien in Paraguay und enge Zusammenarbeit mit Vieren International und Vieren Deutschland e.V. zur erfolgreichen Entwicklung des Falls der Savoyo Maja beigetragen.
Neuer Bericht des Weltklimarats. Schnelle und umfassende Umgestaltung des vorherrschenden Ernährungssystems nötig.
Am 8. August 2019 hat der Weltklimarat seinen neuesten Bericht zu Klimawandel und Landnutzung vorgestellt. Der mehrere hundert Seiten lange Bericht speist sich aus rund 7000 ausgewerteten wissenschaftlichen Arbeiten. Im Vordergrund steht dabei die wechselwirkende Verflechtung von land- und forstwirtschaftlich bedingten Treibhausgasausstößen, menschlich verursachten Klimawandel sowie der weltweiten Verschlechterung von Landökosystemen. Besonders die Ernährungssicherheit sei durch dieses Wirkungsgeflecht nach aktuellem Stand bedroht.
Der Bericht ist eine Ohrfeige für die deutsche und die EU-Agrarpolitik, welche vor allem klimaschädliche und einseitig auf Massenproduktion ausgerichtete Landwirtschaft fördern. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler empfehlen dagegen agrarökologische Ansätze. Darüber hinaus stützt der Bericht menschenrechtliche Forderungen nach Partizipation der am stärksten betroffenen und ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen an der Entwicklung und Durchführung von Klimaschutzpolitik und Anpassungsprojekten.
Seit Beginn der Industrialisierung ist die Lufttemperatur an den Landoberflächen aber nahezu doppelt so stark in die Höhe geschossen wie die des globalen Durchschnitts über dem Land und dem Wasser. Dies hat bereits zu flächendeckenden Erosionen von Böden und Küsten, explosionsartigen Wüstenausbreitung, massenhaften Vegetations- und Artenverlusten, dem Auftauen von Permafrostböden, Wasserverlusten sowie zur Zunahme von Extremwetterereignissen wie Waldbränden, Stürmen oder Überschwemmungen geführt. Diese Folgen werden weiter zunehmen.
Dem Bericht des Weltklimarates nach ist das Ernährungssystem aber nicht nur Opfer, sondern zur gleichen Zeit auch direkter Verursacher dieser verheerenden Entwicklung. Denn laut Sonderbericht stammen rund 23% der gesamten menschenverursachten Treibhausemissionen aus der agrar- und forstwirtschaftlichen Landnutzung. Rechnet man die Treibhausgasausstöße durch die Nahrungsmittelproduktion hinzu, so beläuft sich dieser Wert sogar auf bis zu 37%.
Die Diagnose ist eindeutig. Sollen diese Auswirkungen vermieden werden, ist eine sofortige, umfassende politische und wirtschaftliche Kehrtwende unentbehrlich. Dazu gehört die radikale Umstellung des gegenwärtigen auf Ressourcen, Wasser, flächenfressenden Tierbewirtschaft basierenden Ernährungssystem auf ein nachhaltiges und effizientes Landmanagementsystem. Der Weltklimarat schlägt dazu explizit agrarökologische Ansätze vor. Zentral dabei ist, so der Bericht, auch immer die Einbeziehung lokaler Interessensvertreterinnen und Vertreter, insbesondere jener, die gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels am verwundbarsten sind, indigene Völker, lokale Gemeinschaften, Frauen sowie arme, marginalisierte Bevölkerungsgruppen.
Herzlich willkommen bei LoRa München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der Vierengruppe München, heute zum Thema Unternehmen und Menschenrechte. Und weiter geht es mit aktuellen Nachrichten und Aktionen, die sich auf das Menschenrecht auf Nahrung beziehen.
Klimawandel bedroht Menschenrechte. Aktueller Bericht des Sonderberichterstatters für extreme Armut und Menschenrechte.
Professor Philip Alston, UN-Sonderberichterstatter für extreme Armut und Menschenrechte, legte zur 41. Sitzung vom UN-Menschenrechtsrat den Bericht Klimawandel und Armut vor. Er meint, für Menschen in Armut wirkt sich der Klimawandel verheerend aus. Selbst im besten Fall bringt er für hunderte Millionen Menschen mangelhafte Ernährung, erzwungene Migration, Krankheit und Tod mit sich. Damit stehen nicht nur sämtliche Fortschritte auf dem Spiel, die für die globale Entwicklung, Gesundheit und Armutsbekämpfung in den letzten 50 Jahren erzielt wurden, sondern auch die Menschenrechte. Elston kritisiert, dass die Untätigkeit der Staaten zu einer Klima-Apartheid führt, in der die Menschenrechte vor allem der schwächsten Bevölkerungsgruppen ernsthaft bedroht sind.
Auch den Vereinten Nationen sowie Menschenrechtsorganisationen wirft der UN-Beauftragte vor, angesichts der gravierenden Bedrohung der Menschenrechte nicht angemessen zu reagieren. Er warnt, dass Hunderte von Millionen Menschen in diesem Jahrhundert mit Ernährungsunsicherheit, Zwangsmigration, Krankheiten und Tod konfrontiert sein würden. Die zunehmenden Krisen könnten bereits bis 2030 mehr als 120 Millionen Menschen in die Armut treiben. Weiterhin könnten bis 2050 allein in Subsahara-Afrika, Südasien und Lateinamerika 140 Millionen Menschen durch den Klimawandel verdrängt werden.
Erschreckenderweise wurden im Jahr 2017 knapp 19 Millionen Menschen aufgrund von Naturkatastrophen aus 135 Ländern vertrieben, fast doppelt so viele wie durch Konflikte. Der Bericht von Elston räumt ein, dass die Herausforderungen gewaltig sind. Ein konkreter Lösungsansatz bestehe darin, Menschenrechte als Teil der Lösung anzusehen. Der Klimawandel könne nicht auf ein technisches oder rein politisches Thema begrenzt werden. Das Menschenrechtssystem müsse bei der Lösung eine starke Rolle spielen, unter anderem bei einer menschenrechtskonformen Ausgestaltung der Klimaschutzmaßnahmen. So müsse beispielsweise die Beteiligung betroffener Gemeinschaft sichergestellt werden.
Welternährungstag am 16.10.2019. Hungerzahlen steigen, Frauen überproportional betroffen.
Zum diesjährigen Welternährungstag am 16. Oktober 2019 hat FIAN in Pressemitteilungen und Stellungnahmen darauf hingewiesen, dass die Zahl der Menschen, die unter Hunger und mittlerer oder schwerer Ernährungsunsicherheit leiden, zwischen den Jahren 2014 und 2018 um 300 Millionen auf über 2 Milliarden angestiegen ist. Dies zeigen die jüngsten Zahlen der Welternährungsorganisation FAO.
Knapp ein Viertel der Weltbevölkerung leidet somit an Hunger. Ein politischer Bankrott angesichts weltweiter Rekordernten und voller Nahrungsmittelspeicher. Frauen und Mädchen sind dabei stärker betroffen als Männer. Verantwortlich dafür sind vor allem ihre fehlende rechtliche Gleichstellung und Diskriminierung beim Zugang zu Land, heißt es in der neuen Ausgabe des Jahresbuchs zum Recht auf Nahrung.
Das Evangelische Hilfswerk Brot für die Welt und FIAN sind Mitherausgeber dieser 11. Ausgabe des Right to Food and Nutrition Watch, in dessen Mittelpunkt die Rolle von Frauen in den weltweiten Ernährungssystemen steht und der am Welternährungstag am 16. Oktober im UN Committee on World Food Security, CFS, in Rom vorgestellt wurde. Exemplare des Right to Food and Nutrition Watch sind in englischer, spanischer, französischer und portugiesischer Sprache auf der Website von FIAN Deutschland unter www.fian.de herunterladbar. Dort findet sich auch eine deutsche Kurzfassung sowie weitere Informationen.
Aktivitäten und Termine.
Wir möchten Sie jetzt über einige Veranstaltungen in den nächsten Monaten informieren, bei denen die FIAN-Gruppe München vertreten sein wird.
Am 14. November hält Marlies Olberts von der FIAN-Gruppe München einen Vortrag über Auswirkungen der globalen Landwirtschaft auf Menschenrechte und Bauern. Die Veranstaltung findet statt im Lokal Müllers auf der Lüften in Berg Farchach am Starnberger See und beginnt um 20 Uhr.
Am 30. November ist die Münchner FIAN-Gruppe mit einem Infostand beim Basar der Kulturen im Eine-Welt-Haus von 18 bis 22 Uhr vertreten. Sie hörten eine Stunde LoRa International mit der Menschenrechtsorganisation FIREN. Die Münchner FIREN-Gruppe stellte Ihnen die Arbeit des Food First Information and Action Networks vor. Heute zum Thema Unternehmen und Menschenrechte.
Sprecherinnen waren Arne Klevenhusen, Christine Bruckner, Jana Götzke und Ingrid Althoff. Wenn Sie Interesse an der FIREN-Arbeit haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Die Telefonnummer des Ansprechpartners für die Münchner Gruppe, Arne Klevenhusen, lautet 089 69 38 14 38. Die E-Mail-Adresse der Münchner FIAN-Gruppe lautet fian@münchen-mail.de. Besuchen Sie FIAN Deutschland im Internet unter www.fian.de. Beziehungsweise die Münchner Gruppe unter www.fian.de/München mit UE. Hier können Sie die aktuellen Informationen herunterladen und sich über die Arbeit der Lokalgruppen informieren. Bei FIAN Deutschland können Sie auch die vorhin erwähnte Online-Petition zum Kaveri-Fall unterschreiben oder die Briefaktion herunterladen. Dort steht auch der erwähnte Right to Food and Nutrition Watch sowie Pressemitteilungen zum Welternährungstag zur Verfügung. Auch auf Facebook ist FIAN Deutschland zu finden, und zwar unter www.facebook.com/FIAN Deutschland. Die internationalen Aktivitäten von FIAN finden Sie auf der Website www.fian.org. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal auf LoRa International.